Meine Damen und Herren, wir haben heute keinen Gong. Gong.
Gong.
Wir haben hier, wie üblich, Frau Albert rechts und...
wir tauschen irgendwann mal die Plätze.
Das wäre eine Revolution. Und wir haben heute in der Mitte Matthias Middell. Bevor wir zu Matthias Middell kommen, die drei rituellen Sätze, die wir am Anfang immer sagen, nämlich bitte während der Veranstaltung nicht rauchen. Die zweite Ansage ist...
Der Sponsor?
Das war eigentlich die dritte Ansage, aber der Sponsor, Herr Finke, Universitätsbuchhandlung, da hinten kann man Bücher auch käuflich erwerben, auch dieses dreibändige Werk, um das es heute geht.
Nein, das dritte ist, das Publikum darf eingreifen.
Genau, aber erst später.
Ja. Und nur, wenn wir das erlauben.
Genau, wenn hier vorne irgendwie die Luft rausgeht. Sie müssten dann irgendwie also winken, weil wir das heute hier vorne sehr schlecht sehen. Also, jetzt gehen wir dann in medias res, weil wir haben ja immerhin drei Bände vor uns. Matthias Middell kenne ich schon sehr lange. Und seitdem ich ihn kenne, frage ich mich eigentlich, wann er schreibt. Weil ich treffe ihn in unglaublich vielen Aktivitäten, wo das Schreiben nicht möglich ist, in Sitzungen. Und ich wundere mich also insbesondere, wie er dieses dreibändige Werk verfasst hat. Da wir gesagt haben, wir wollen auch immer ungefähr sagen, worum es da geht. Es geht also hier um Weltgeschichtsschreibung im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung. Das Leipziger Institut für Kultur- und Universalgeschichte 1890 bis 1990. Das ist also ein sehr schöner akademischer Titel und es handelt sich auch um eine akademische Arbeit, die gleichzeitig eben eine Habilitation bewirkt hat. Das ist eine schöne Einrichtung an der Deutschen Universität, die jetzt gerade an derselben ausgeführt wird. In Frankreich wird sie gerade eingeführt. Das bedeutet das zweite Buch. Das ist für Leute, die es wirklich ernst meinen. Die schreiben dann eben nach der Dissertation noch ein zweites Buch. Damit verbinden sich dann viele Absichten. In diesem Buch verbindet sich damit auch unter anderem die Absicht, etwas zu machen, was vorher und in vieler Weise noch niemand gemacht hat, nämlich einmal eine Geschichte eines Instituts zu schreiben. Das klingt ja erstmal überhaupt nicht spannend. Und das über 100 Jahre hinweg zu tun, und zwar nicht über irgendwelche 100 Jahre, sondern über die 100 Jahre, die vier verschiedene Gesellschaftsformen in Deutschland beeinflussen. Regime, sagt der Autor übrigens auch. Ja. Regime, vier Regime hat dieses Institut durchgemacht. Das hat also einen ersten Band, da ist das Institut unter der Leitung Karl Lamprechts. Und das fängt also dann an am Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt dann eine Aufspaltung des historischen Seminars. Dann gibt es das Institut selber unter dem Direktorat von Karl Lamprecht. Karl Lamprecht übrigens auf dem Altar hier aufgebaut. Ein durchaus hässlicher, aber typischer Mensch für die damalige Zeit. Und der Bart jedenfalls ist sehr typisch. Und dann geht es weiter unter Walter Götz und Hans Freier. Da sind wir dann schon in der Nazizeit. Und dann geht es im, jetzt bin ich schon im zweiten Band, genau, die Nazizeit ist im zweiten Band und der dritte Band heißt Geht die Geschichte weiter? Fragezeichen. Das Institut für Kultur- und Universalgeschichte und so weiter unter Walter Markow 1948 bis 69 und es endet dann 1990. Warum? Weil, oder 92, weil dann das Institut aufgelöst wurde. War das ein sozusagen ein Moment, der für das Motiv, dieses Buch zu schreiben, wichtig war, dass da etwas abgewürgt wurde, geschlossen wurde? Oder also hat das Buch sozusagen auch den Versuch, etwas einzuholen, was mal war und jetzt ganz offiziell nicht mehr sein soll? Oder was war eigentlich das Motiv, sozusagen so derartig weit auszuholen, so ganz verschiedene heterogene Archivalien auch zu benutzen?
Na, also zunächst ging es mir um eine Frage, die vielleicht ein bisschen hinter diesem institutionellen Aspekt stand, nämlich die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich Weltgeschichte forschen? Wie man Weltgeschichte schreiben kann, ist von relativ vielen Autoren beantwortet worden, indem sie sich schlicht hingesetzt haben, den Stift oder Schreibmaschine, Computer genommen haben und geschrieben haben. Das ist eine dann in Verruf geratene Tätigkeit, weil sie als dilettantisch und nicht in der Forschung basiert. abqualifiziert worden ist, obwohl es nach wie vor sehr schöne, literarisch anspruchsvolle Synthesen gibt. Und die Frage, die mich bewegt hat, ist, wie macht man nun im Zeitalter von, das ist ein bisschen kompliziert, Verfachlichung und Professionalisierung, also dann, wenn die Geschichtswissenschaft sich selbst als Disziplin mit all ihren Regeln voll etabliert hat, überhaupt noch Weltgeschichte. Dafür braucht man allerlei Instrumentarien, darunter auch einen institutionellen Zusammenhang. Und mich hat beschäftigt, wie entsteht dieser institutionelle Zusammenhang in Leipzig? Und da kommt man zurück auf Menke im 17. Jahrhundert und dann vielleicht auf Lamprecht. Und mir schien Anfang der 90er Jahre, dass ein bestimmter Bogen dieser institutionellen Entwicklung zunächst mal zu Ende gegangen ist. Heute würde ich möglicherweise überlegen, ein weiteres Bändchen anzufügen über die 90er Jahre und die Anfang des neuen Jahrtausends, weil ich glaube, dass diese Entwicklung in Leipzig durchaus weitergeht, unter wiederum anderen Vorzeichen. Das wäre dann die fünfte Periode. Aber Historiker sind ja gehalten, einen gewissen Abstand zu ihrem Sujet zu halten. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache 1990 Schluss. Das hat auch mit einer Erfahrung aus meiner Dissertation zu tun, als ich auch vorhatte, eine Geschichte der Konterrevolution in Frankreich von 1789 bis 1815 zu schreiben. Und unvorsichtigerweise meinem Lehrer Walter Markow das Manuskript der ersten drei Kapitel in die Hand drückte und er sagte, nun ist gut, nun machen Sie einfach Schluss. Da habe ich gelernt, dass man Geschichten auch einfach mal enden lassen kann. Und damit wäre es dann bei diesem Punkt auch gut. Einer der Gutachter meinte dann, man solle möglicherweise da dann nochmal weiter drüber nachdenken. Aber das ist eine spätere Geschichte.
So, ich komme mal auf die subjektive Seite. Also, dieses Opus hat 1066 Textseiten. Es umfasst 100 Jahre und Sie beziehen sich ja hier auf jenen Herrn, der wiederum eine 12-bändige Weltgeschichte geschrieben hat. Glücklich sah er dabei nicht aus. Was hat Sie überhaupt ermutigt, sich diesem anzunähern? Oder ist das dann die Distanz des Historikers, der sagt, ja, da ist eben die Leipziger Größe, ich muss das machen?
Ah, nein, der Lamprecht hat mich aus einer ganzen Reihe von Gründen fasziniert. Da könnte man jetzt ganz viele Anekdoten erzählen.
Machen Sie doch mal.
Eine sehr hübsche war sein Umgang mit Kollegen. Er kommt also 1890 nach Leipzig und stellt fest, dass die alteingesessenen Kollegen einen Haufen Geld kassieren als Prüfungsgebühren, vor allen Dingen bei Promotionen, obwohl bei diesen Promotionen nicht so viel rauskommt. Und teilt daraufhin dem hochwohllöblichen Ministerium mit, dass er das gerne geändert sähe. Und er stelle dem Ministerium zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Die eine wäre, dass man ihm ein gleiches Recht in der Betreuung von Doktoranden gibt. Das andere wäre, dass das Ministerium eine Ausgleichszahlung für die Privilegierung der älteren Kollegen an ihn entrichtet. 1893 kommt ein sehr geschätzter und von ihm auch sagen nach Leipzig mit berufener Kollege Lehmann hierher und Lamprecht begrüßt den neuen Kollegen und sagt, oh wunderbar, endlich einer zum Streiten. Mit diesen Kollegen, mit denen man es vorher zu tun hatte, konnte man einfach nicht streiten. Die waren schon etwas älter. Der neue Kollege hält seine Antrittsvorlesung und Lamprecht lädt daraufhin in eine nahegelegene Kneipe zum Streit über diesen Vortrag. Daraufhin verlässt Lehmann fluchtartig Leipzig Richtung Göttingen und findet, dass alles höchst unsympathisch, was hier vor sich geht. Also der hat eine Reihe von Charakterzügen, die ich zunächst spannend fand. Nun war allerdings das Problem, dass es über Lamprecht schon zwei Bücher gibt. Das eine von Luise Schorn-Schütte von 1984, dass er so eine Werkanalyse ist, weniger auf die Biografie eingeht. Das andere von Roger Chickering, das eine wirklich wunderbar komponierte Biografie ist. Und da schien mir nun, also nur über Lamprecht zu handeln, auch wenn man da noch irgendwie 30 neue Quellen findet, ja, bringt nicht so viel an Substanz Neues. Und dabei ist allerdings sagen ein Punkt offenbar geworden, der auf einen Lapsus in Ihrer Frage zurückführt. Der Lamprecht hat nämlich 12 Bände deutsche Geschichte geschrieben.
Ach
so. Ich komme gleich auf den Punkt. Und das denkt man, also zunächst schreibt er eine Geschichte der deutsch-französischen Beziehung, dann schreibt er eine deutsche Geschichte. Und so enden auch die meisten Darstellungen Lamprechts. Und dann entdeckt man in seinem Nachlass, der auf wundersame Weise verstreut ist über mehrere Archive, unter anderem auch im schönen Örtchen Geldern, das ich bei dieser Gelegenheit entdeckt habe, dass er eine noch viel voluminösere Weltgeschichte geplant hat, die dann allerdings nicht mehr zur Ausführung gekommen ist wegen des Krieges. Und das hat mich dann schon interessiert. Also kann man den begreifen von dieser Weltgeschichte her? Und dann gibt es eine Fortsetzung, weil Götz schreibt eine Weltgeschichte, Freier schreibt eine, Markov schreibt eine, Kossok schreibt eine. Und dann war die Frage, also wieso schreiben alle diese Typen, die nacheinander diesen Lehrstuhl in Leipzig haben, jeweils eine Weltgeschichte? Also was treibt die um? Da muss es sowas sein wie Wände atmen. Wenn man in diesen Raum kommt, muss man eine Weltgeschichte schreiben oder so. Und das fand ich ein Faszinosum. Diese Last der Tradition. Man gerät in einen Zusammenhang hinein und tut das, was der Vorgänger tut, nur jeweils unter anderem Vorzeichen. Und ich weiß gar nicht, warum die Frage nach dem Umfang hier immer so spöttisch bemerkt wird. Alle Gutachter dieses Habilitationsverfahrens hatten weit umfänglichere Arbeiten vorgelegt. Deswegen dachte ich, man sollte mit einem schmalen Opus die nicht allzu sehr erschrecken. Und das ist ja auch ganz viel Fußnoten und so, also ja, das ist ja gar nicht alles Text. Ne?
Ja, aber Sie entschuldigen sich ja trotzdem bei Ihrer Einleitung bei dem geneigten Leser, der doch dann das Wesentlichste in der Zusammenfassung finden kann. Und dann frage ich mich, wozu der Rest?
Ich will mal nachfragen, weil das bei Matthias Middell muss man immer aufpassen, er ist ein so profund ironischer Mensch, dass natürlich eigentlich nichts von dem, was er eben gesagt hat, wirklich ernst zu nehmen ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass man einfach deswegen, weil es schon zwei Bücher über Lamprecht gibt, dann nicht ein drittes schreibt, sondern stattdessen das ungefähr zehnfache an Aufwand betreibt und durch tausende von Quellen stiefelt, die dann diese anscheinend nicht so wichtigen Fußnoten ausmachen, das ist eigentlich nur ironisch zu verstehen. Also das habe ich gar nicht so akzeptieren können. Das handelt sich wohl sicher nicht um irgendeine Variante eines nicht geschriebenen Lamprecht-Buches, sondern das handelt sich ja doch tatsächlich eher um ein Unternehmen eigener Dignität, würde ich sagen, das ich auch noch gerne ein bisschen erfragen möchte in den verschiedenen Aspekten, die da zur Sprache kommen. Das finde ich nämlich tatsächlich sehr spannend. Ich finde es auch, sage ich das gleich mal so, damit das Lob dann später nicht weiter stört. Ich finde es auch gut geschrieben. Es liest sich wirklich eigentlich ziemlich flüssig durch, obwohl es eben auch um, naja, gut, also die Geschichte mit dem Telefon ist zum Beispiel auch sehr nett, wie Lamprecht versucht, vor dem Ministerium zu rechtfertigen, dass er einen Telefonanschluss auch in der eigenen Wohnung hat.
Und so. Nein, der hat keinen eigenen Telefonanschluss, ist alles viel schlimmer. Es gibt eines Tages die Entdeckung des Questors, den man heute den Kanzler nennen würde, dass Lamprecht einen Telefondraht vom Institut in seine Wohnung gezogen hat. Und wenn Sie so wollen, sagen, kostenlos mittelefoniert auf Staatskosten. Da, wie ein Kanzler handeln muss, klagt er nun die entgangenen Einnahmen ein. Und Lamprecht ist aber nicht faul, da ein Argument nachzulegen. Man muss wissen, der wohnt Ecke Universitätsstraße, da wo jetzt dieser Second-Hand-Shop nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist, weil das Institut dann zerstört worden ist. Jedenfalls behauptet er könne nur von seiner Wohnung aus günstig über den Hof in das Institut gucken, und wenn im Institut Bücher geklaut werden, könne er das über dieses Telefon der Polizei melden. Und insofern handle es sich ausschließlich um einen dienstlichen Gebrauch dieses Telefons. Das führt zu einem Briefwechsel, der relativ umfangreich ist. Also Universitätsarchive sind was Wunderbares, wenn man denkt, da geht es immer nur um Wissenschaft. Da geht es im Wesentlichen um die Frage, wie man irgendwie 80 Pfennige Telefonkosten wieder eintreibt. Jedenfalls, das endet nach 2,5 Jahren mit Erschöpfung des Kanzlers. Der sagt, okay, jetzt lassen wir das einfach mal auf sich beruhen. Das gehört vielleicht, also jedenfalls waren das Einwendungen in diesem akademischen Verfahren, dass sowas eigentlich nicht in eine Qualifikationsschrift gehört, ja. Dass man solche Geheimnisse ausplaudert.
Ja, also das steht eben auch drin, diese Geschichten, die machen das auch lesbar. Aber mal zurück zur Frage von Claudia Albert. Vielleicht sollten wir das erst nochmal klären, weil es gibt ja auch ein eigenes Kapitel darüber oder mehrere Kapitel darüber. In dieser ganzen Institutsgeschichtserzählerei gibt es auch eine kleine Geschichte der Weltgeschichten, sozusagen der geschriebenen. Vielleicht sagst du einfach mal kurz, was eine Weltgeschichte ist und wie verschieden man das machen kann, mit so ein paar Beispielen, diesem Helmholtz oder oder andere, warum man sie manchmal in Afrika und manchmal in Amerika anfangen lässt und so. Einfach nur, damit man einen Eindruck hat, sozusagen, worum geht es denn bei einer Weltgeschichte und ist es nicht immer ein dilettantisches Unternehmen?
Na, das ist jetzt natürlich genau die Verführung, das zu tun, was ich mit dieser Arbeit gemacht habe, nämlich ungefähr 16 Stunden zu erzählen oder 1000 Seiten zu schreiben. Also der Witz ist ja, dass man relativ lange gesagt hat, wir schreiben eine Weltgeschichte aus einer eurozentrischen Perspektive. Also wie sind die Europäer da und dorthin geraten und was haben sie dort alles angestellt und wie haben sie denen außerhalb geholfen, ungefähr auf den Kenntnisstand zu kommen, den man in Europa schon hatte. Und nun gibt es daran verschiedentlich Zweifel. Im 18. Jahrhundert wird das schon diskutiert, als man also Reisende aus Frankreich, etwa Huronenhäuptlingen, begegnen in Amerika und feststellen, dass die das mit dem Frieden schon hinkriegen, wohingegen die Europäer doch offenkundig noch ein paar Probleme haben, diesen zivilisatorischen Stand zu erreichen. Dann kommen so erste Zweifel auf, die verschwinden aber im Wesentlichen im 19. Jahrhundert wieder. Es entsteht diese Überlegenheit vom Europäer als zentraler Idee. Und dann passiert der russisch-japanische Krieg. Und das erste Mal verliert eine europäische Großmacht einen ernstzunehmenden Krieg gegen diese an sich völlig unterentwickelten Außereuropäer.
Dann war das?
1904-5. Und zeitlich parallel gibt es eine, man würde sagen, einen akademischen Wandertag. Etwa 100 deutsche Professoren besteigen ein Schiff und fahren zur Weltausstellung nach St. Louis und entdecken den amerikanischen Kapitalismus. Darunter auch Max Weber und so, aber das ist dann jetzt eine andere Geschichte. Und einige von denen sind völlig erschrocken und sagen, also was dort abgeht, ist definitiv was anderes, als was wir in Europa in einer gut verankerten Zivilisation haben. Das ist wilder Kapitalismus, wilde Bereicherung, Kulturlosigkeit und so weiter. Und andere sagen, es könnte aber sein, dass da eine Dynamik drin steckt, die uns demnächst ganz ärgerlich herausfordert. Und damit müssen wir umgehen. Das führt nun zu der Frage, also wenn man vor dem Hintergrund dieser aktuellen Erfahrungen Weltgeschichte neu schreiben will, kann man dann überhaupt noch in Europa anfangen? Und dann so eine Ausdehnungsgeschichte schreiben. Und eine der pfiffigen Ideen ist zu sagen, okay, folgen wir dem Gang der Sonne. Beginnen im Osten und lassen die Sache im Westen untergehen. Also das ist ein uns vielleicht etwas naiv anmutendes Gliederungsschema, aber wenn Sie sagen, ich muss für so einen Verlag 8 Bände Weltgeschichte füllen, habe etwa 30 Autoren, muss ich ja irgendwie organisieren, in welcher Reihenfolge die nun ihre Kapitel da zusammenstellen. Und das hat zumindest den Vorzug, dass man auf diese Weise den eurasischen Zusammenhang wieder in den Griff kriegt und nicht die Gegenüberstellung von fortschrittliches Europa versus völlig zurückgebliebenes Asien postuliert, was 1911 die chinesische Revolution de facto vorwegnimmt, als Modernisierungsschritt. Gleichzeitig entsteht daraus so ein komischer Wechsel von Kontinenten und Ozeanen. Die sind damals sehr auf diese Naturprägung von Weltgeschichte aus. Und eine andere Perspektive, also das ist sagen die Weltgeschichte von Helmholtz, die du erwähnt hast. Und Lamprecht hat eigentlich einen anderen Entwurf. Und zum Glück hat er diese Weltgeschichte nie geschrieben, denn er wäre nie fertig geworden damit. Lamprecht sagt, das Interessante, was er bei seiner deutschen Geschichte gelernt hat, ist, dass Gesellschaften aus kulturellem Kontakt lernen. Also müsste man eine Weltgeschichte der Intensität der kulturellen Kontakte schreiben. Und dann fängt er an, das aufzufächern, Migrationen, Kolonisierungen, Warenaustausch, pipapo, also da gibt es eine ganze Reihe von Typologien, die er aufstellt. Lamprecht war immer groß im Entwickeln solcher langen Listen von Dingen, die man mal machen müsste. Er schreibt dann nur in einer Weltgeschichte des späteren Propyläen Verlages ein kleines Kapitel, im Prinzip einen Essay, der 25 Seiten, aber das sind so große Foliobände, also das sind geschätzt vielleicht 60, 70 Druckseiten in einem normalen Buchformat, so einen Essay, wie man eine Weltgeschichte schreiben müsste. Und die Schlussfolgerung lautet, das 20. Jahrhundert wird nicht der Wettbewerb der Waffen, sondern der Wettbewerb der Aneignungsfähigkeit fremder Kulturelemente sein. Und als ich sagen, diesen Gedankengang in seinem Weltgeschichtsentwurf entdeckt habe, da fiel mir ein, es könnte sowas wie eine Leitfragestellung sein, ob das nun im 20. Jahrhundert tatsächlich so gesehen wurde, ob es so war, das ist jetzt noch eine andere Story, aber sagen, ob es so gesehen wurde oder ob diese Idee auch wieder verloren gegangen ist, die uns heute noch was zu sagen hat und so weiter. Und naja, dann landet man unmittelbar bei transnationaler Geschichte und solchen Konzepten von heute.
Ja, also so ganz unmittelbar, aber dann eher doch nicht, damit mal O-Ton Lamprecht hier zum Tragen kommt. Was nützt dem Historiker für ein volles Verständnis des Vergangenen seine angebliche Beherrschung der Zeit, gebietet er nicht zugleich über die Herrschaft des Raumes? Das kommt mir doch extrem autoritär vor, also der Historiker beherrscht und gebietet. Und ich frage mich auch, wozu braucht man eigentlich Weltgeschichte?
Ach, ich meine, das muss ja jeder selber entscheiden, ob er irgendwas braucht. Ich würde das nicht so autoritativ klären, dass man das braucht. Mich deucht nur, dass zuweilen ein bisschen Orientierung in der Welt und wie wir in die Welt geraten sind, in der wir jetzt leben, nicht völlig unnütz ist. Anders gesprochen, ich kenne überhaupt keine Geschichtsschreibung, die keine Weltgeschichte ist. Manche Leute scheinen nur über einen Teil der Welt zu reden, wenn sie über Geschichte reden, nehmen aber de facto natürlich über eine endlose Zahl von Vorannahmen den ganzen Rest mit rein, indem sie ihn zum Beispiel ignorieren. Und sagen, er sei nicht wichtig für ihre Welt. Manches davon mag zutreffen, aber im Kern sind das alles weltgeschichtliche Entwürfe, auf die man entweder indirekt und implizit verweist oder die man eben in einem weltgeschichtlichen Narrativ explizit macht. Und insofern glaube ich, dass jedenfalls seit wir in das Zeitalter der Historisierung gefallen sind, und das ist wohl etwa seit dem 17. Jahrhundert, in Europa, anderen Kulturen gibt es da sagen, unterschiedliche Bewertungen, weil die Quellen auch in sehr unterschiedlichem Maße uns sagen, etwas nahelegen über Historisierung. Jedenfalls, seit wir über Historisierung nachdenken, entwerfen wir Weltgeschichten. Da können wir zurückgehen bis zu den alten Griechen, aber sagen, im modernen Sinne Historisierung ist wohl ein Beschleunigungsvorgang des 17. Jahrhunderts intellektuell und seitdem ja, gibt es Leute, die glauben, ein Bedürfnis nach Weltgeschichte befriedigen zu müssen und verkaufen die offenkundig auch gut. Also das Interessante ist ja, dass die Nationalgeschichten des Kaiserreiches wesentlich weniger ökonomisch erfolgreich waren als die Weltgeschichten des Kaiserreiches. Also für den Buchhistoriker so 80.000 verkaufte Exemplare einer Weltgeschichte im Kaiserreich zeigt eine gewisse Sättigung im Bildungsbürgertum. Ob die alle gelesen haben, das kann ich überhaupt nicht quellenmäßig belegen. Aber anhand der Verkaufszahlen kann man zunächst mal sagen, dass sie alle nach Hause getragen haben und in ihre Bücherschränke gestellt haben.
Naja, jetzt könnte man das aber auch anders machen. Und Sie kommen ja in dem Buch auch darauf, die französischen Historiker schreiben Geschichte des Klimas, Geschichte des Mittelmeeres, Geschichte der Gefühle. Man muss das ja nicht immer als Weltgeschichte darstellen. Ich frage mich, ob das auch eine Selbstüberforderung ist und komme eben auch nochmal auf dieses Vokabular mit dem Gebieten und Beherrschen. Ja. Sie selbst sagen auch Narrativ. Mhm. Also es ist ja auf keinen Fall die Weltgeschichte, sondern eine gedeutete und inszenierte.
Ja, also ich bin natürlich ständig verführt, den Lamprecht in Schutz zu nehmen. Nicht? Wenn man so lange mit so einem Kerl da im Gepäck rumläuft, der meint natürlich mit Beherrschen schlicht meistern. Nämlich intellektuell meistern, nicht nur wie man mit der Zeit umgeht, das ist für Historiker eine relativ naheliegende Technik, Zeit einzuteilen, zu periodisieren und so weiter, sondern zu sagen, wie gehen wir denn mit dem Raum um? Und natürlich können Sie Partialgeschichten schreiben, etwa die Geschichte des Gefühls. Wenn man genau hinguckt, ist das die Geschichte der Gefühle im Abendland. Das heißt, in irgendeinem kleineren Teil Westeuropas. Wer eine Geschichte der Gefühle schreibt, schreibt zugleich, sagen, über seine Nichtkenntnis der Geschichte der Gefühle in Afrika oder in Lateinamerika. Das meinte ich mit impliziten Weltgeschichten. Und irgendwann, glaube ich, wird man auch, sagen, die Weltgeschichte der Gefühle empirisch beherrschen.
Ja, aber das, jetzt, bevor wir jetzt so stark spekulieren über was Historiker so antreibt, dann sollen wir doch einfach mal den fragen, der hier sitzt, ja. Weil jetzt ist es mir restlos unklar geworden, warum hast du denn jetzt dieses Buch geschrieben? Ich meine, was blendet das denn alles aus, wenn da ein Buch ist, das jetzt ein Institut an einer deutschen Uni, zwar über eine lange Zeit, aber so in den Vordergrund rückt? Was ist denn jetzt da sozusagen die Partialität? weltgeschichtlich gesehen, also ich meine, ich glaube das alles nicht mit diesem, ich finde, eine Geschichte der Gefühle rechtfertigt sich ja nicht aus irgendeinem abstrakten Auftrag an die Historiker grundsätzlich immer alles zu berücksichtigen, sondern es ist ein bestimmtes, sagen wir mal, Erkenntnisinteresse, was sich da vermittelt, und da ist eine Geschichte der Gefühle vielleicht gar nicht zu vergleichen mit einer Geschichte, was weiß ich, der wirtschaftlichen Entwicklung quer durch die ganze Welt. Das ist einfach was anderes, ja. Dass die beiden überhaupt in einem Verhältnis stehen, das sehe ich so nicht. Ich würde eher fragen, was treibt jemanden, also kommen wir jetzt mal auf dieses Buch, ja, so. Das hat ja diese schönen Kapitel über die Weltgeschichte, aber es ist selber keines über eine Weltgeschichte. Es ist eines über Professoren, denen die Weltgeschichte offensichtlich wichtig war, die aber dann auch mit Telefonstories und mit politischen Verwicklungen vorgeführt werden. Aber die politischen Verwicklungen zum Beispiel werden mit derselben Ruhe und Gelassenheit, die ihr im Übrigen eigen ist, aber sie werden mit derselben Ruhe und Gelassenheit vorgetragen wie so Petitessen aus dem Berufungsverfahren und so weiter. Also das fand ich ein ganz erstaunliches Leseerlebnis. Man wogt so auf einem Kahn durch eine Geschichte, die eigentlich ununterbrochen nur Universitätsstraße, Ecke Schillerstraße spielt, ja. Und ist auf einmal in der Gegenwart, ja.
Ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr das Ding zu kurz oder zu lang findet. Ein Argument für diese Auswahl ist schon, dass es in Europa nur sehr wenige solche Orte, also im Französischen würde man Foyer sagen, also Sammlungspunkte oder so Zentren gegeben hat, die auf vergleichbare Weise das Erforschen von Weltgeschichte institutionalisiert haben. Ich sage, was mir ja wichtig ist, neben diesem Kapitel über die großen Narrative, das sind die Kapitel über diese ganzen kleinen Arbeiter im Garten des Herrn, die irgendwie als Sinologen oder als Arabisten oder Lateinamerika-Spezialisten an dieser Universität ein Schattendasein fristen. Leipzig war eine der Universitäten, die sehr früh diese Regionalwissenschaften entwickelt haben, sie aber nie zu vollen Professuren ausgebaut haben, sondern die haben die alle auf Extraordinariaten 20 Jahre da sitzen lassen. Und der Lamprecht sagt, das ist wunderbar. Das ist genau die Expertise, die man braucht. Die muss man alle zusammenholen und da kann man was Substanzielles draus machen, weil die wissen, wie es in den Regionen zugeht. Dies ist ein Zugang, der nur an wenigen europäischen Orten stattfindet. In Paris gibt es einen vergleichbaren Zugang und es gibt ein paar Bemühungen in Berlin und in Hamburg, die aber scheitern. Die akademische Welt des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts ist ja relativ klein, was gut entwickelte Universitäten
angeht. Also ist es ein sentimentales Buch, aus Rachegefühl gegen die Schließung. Leipzig wird groß gemacht, weil es so selten ist in der Welt.
Natürlich ist es ein sentimentales Buch.
Das ist so schon mal was. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Satz heute fällt. Ja.
Jetzt ahne ich das. Ihr habt das alles vorgeplant. Ihr wisst schon, was ich sagen soll. Und warum habt ihr mir das nicht ausgeteilt als Text?
Der Weltgeist ist mit uns.
Okay. Es ist insofern was mich interessiert hat, ist, warum das offenkundig so extrem schwierig ist, ein naheliegendes Problem institutionell zu lösen. Wenn man die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachtet, passiert das ja nicht nur 1900 nicht an anderen Orten, sondern es passiert im ganzen 20. Jahrhundert an vielen Orten nicht. Was mich gleichzeitig natürlich zu dem Buch ein bisschen getrieben hat, ist die zeitgleich zum Schreiben, Entwicklung in den USA, wo es auf einmal zu gelingen schien, solche Forschungszentren für Weltgeschichte zu begründen. Sagen die Häme der Amerikaner, dass die Europäer das nicht zu Wege kriegen. Die hat neben dem Sentimentalen vielleicht auch einen gewissen Zorn geweckt, der dann dieses Buch inspiriert. Das ist ja nicht das Letzte. Insofern bin ich ja jetzt an der Frage ein bisschen dran, kann man das mit anderen Ländern vergleichen? Was passiert im Laufe des 20. Jahrhunderts an anderen Standorten? Das wollte ich da nur nicht mehr reinpacken. Also aus einer Art Schamgefühl über die Länge.
Du unterrichtest ja auch in Amerika, du bist da öfters oder so. Die haben das ja jetzt durch dich dann mitgekriegt, dass es da eine Tradition gibt, die sie schlicht wahrscheinlich erstmal nicht gesehen haben.
So richtig glauben sie es noch nicht.
Ach so.
Ich glaube, dazu muss man das Buch auf Englisch publizieren, damit es geglaubt wird.
Also stellen Sie sich ja jetzt schon methodisch auch als innovativ dar und wir kommen auch nochmal auf die Transfert kulturell und die Dinge, die Sie jetzt machen. Mir bleibt aber immer noch der Eindruck, es ist die Geschichte großer Männer. Ich sage jetzt nicht, da müssen die Frauen rein. Das halte ich für genauso falsch. Und ich sehe aber schon so eine gewisse Teleologie mit Leipzig, Walter Markovs Weg nach Leipzig. Das klingt doch schon nach Weltgeist. Und Sie haben eben auch von Ihrem akademischen Lehrer geredet. Also mir scheint doch da in der Struktur ein relativ konservatives Denken entlang großer Personen auch vorzuherrschen.
Frau Albert will ich jetzt ins 19. Jahrhundert schieben. Da musst du jetzt raus.
Ja.
Okay. Dann verweise ich darauf, dass dieses Buch immer nach dem Beschreiben des Wirkens des Direktors ein ungeheuer langweiliges Kapitel enthält, genau, über alle Mitarbeiter, genau, und Mitarbeiterinnen, das sozusagen mein Tribut an ein demokratisches Wissenschaftsverständnis ist, das aber das Publikum überhaupt nicht gutiert, weil das Publikum offenkundig ins 19. Jahrhundert gehört. Es sei denn, es ist hier anders, kaufen Sie das unbedingt wegen dieser Kapitel mit den Mitarbeitern. Also das war die eigentliche, wenn man so will, mistige Arbeit im Archiv, diese ganzen Typen rauszukriegen, die da empirisch an diesen Instituten gearbeitet haben und die wesentlich weniger Spuren als die Direktoren mit ihren riesigen Nachlässen hinterlassen haben. Also sagen, den Vorwurf würde ich schon ein bisschen wegschieben, weil der hat eher, sagen, der umgekehrte Vorwurf, müssen denn diese ganzen minderwertigen Leute da sein? Der hat mich eher geärgert.
Hat jemand gemacht, wirklich?
Ja, sagen, reicht es denn nicht, wenn man diese Direktoren beschreibt? Oh. Warum müssen denn nun alle diese Mitarbeiter da noch rein? Die andere Frage, wie es, also das mit diesem Titel, das habe ich ehrlich gesagt nie so gelesen. Der Weg nach Leipzig ist schlicht so eine Überschrift, die sagt, erzähl mir mal die Biografie, wie der Kerl nach Leipzig gekommen ist. Dass man das als Walten des Weltgeistes...
Ja, das musst du schon uns überlassen.
Wie wir es ist mir eine neue Lektüre dieses Titels. Dann hätte ich wahrscheinlich Irrungen und Wirrungen des Weltgeistes, wie schön Walter Markov nach Leipzig geriet oder sowas drüber geschrieben. Jedenfalls ist das der Kern der Story, dass da unheimlich viele Zufälle eine Rolle spielen. Und wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, ist das ja auch für die Lektüre nicht ganz einfach, die Vermutung, dass es in der Universität permanent zufällig zugeht und dass Petitessen in Berufungsverfahren über Konstellationen entscheiden, die anschließend wie gut geplante Innovationen aussehen. Also wie eine Universität zu dem wird, was sie wird, nachdem man 150 Berufungsverfahren in den Akten nachgelesen hat, wird man skeptischer, was die Planung angeht.
Was einen bizarrerweise dann auch auf die großen Männer wieder zurücklenkt, weil es die ja dann doch gegeben hat, die Leute mit den großen Nachlässen, mit den vielen Plänen und so etwas. Also es ist dann, man liest aus den Kleinigkeiten der Geschichte raus, dass es auch hätte leicht anders kommen können, aber es ist dann doch irgendwie. Und was ist jetzt die Politik, die Rolle der Politik? Das würde ich nochmal gerne wissen wollen. Also ich habe vor 2 Jahren oder so dieses Riesenwerk von dem Herrn Tilitzki verrissen, wo über Berufungsverfahren an der Berliner Universität in der Nazizeit geredet wurde, der nur aus den Akten zitiert hat und permanent an dieser Frage interessiert war, wo jetzt die Nazis saßen, wenn es denn welche gab, und der kommt zum Ergebnis, dass es doch erstaunlich wenig gab und so weiter und dass es viel, viel andere Gründe gab und so etwas. Also das Buch hat mich ganz unbefriedigt gelassen und bei dir kommt gar kein Problem auf irgendwie. Also da gibt's keinen Einbruch, sondern dieses, also vielleicht habe ich, ich habe es ja jetzt nicht ganz.
So. Worüber reden wir denn hier eigentlich?
Aber ich habe doch ich habe die Kapitel schon aufgeschlagen, also und reingelesen und da ist doch die Politik kommt nicht wie ein Einbruch, sondern sie wird aus der akademischen Welt sozusagen als ein neuer kleiner Faktor. So, ja, da ist dann ein Berufungsverfahren, 1932 ist schon kompliziert genug und plötzlich ist 1933, es wird halt nochmal anders kompliziert. Ja.
Da würde mir jetzt spontan einfallen, so ist Leben. Also es gibt in der Universitätsgeschichtsschreibung eine breite Diskussion im Zusammenhang mit dem Kaiserreich, inwieweit die Universitätsverwaltung massiv, die politische Verwaltung in die Universitätsaffären hinein regiert hat. Ich bin, und das macht möglicherweise die Lektüre etwas schwierig, selbst unentschieden in der Frage, ob man die Universität sich selbst zugrunde richten lassen soll oder ob man dem zuständigen Ministerium eine größere Mitwirkung an dieser Personalpolitik und so weiter zugestehen soll. Es gibt sehr glückliche Phasen, etwa unter Althoff, der Lamprecht gerät nach Leipzig überhaupt nur, weil der preußische Ministerialdirigent Althoff, der so eine Art graue Eminenz in der Steuerung von Berufungsverfahren während des Kaiserreiches war, selbst seine Finger in sächsischen Berufungen hatte und dem Ministerium in Dresden, das formal völlig selbstständig war, gesagt hat, also passt mal auf, den Lamprecht, das ist ein ganz kluger, den musste ich in Marburg zwischenparken, weil der hat sich mit allen gestritten, aber für Marburg ist der eigentlich zu schade, beruft den mal. Und so gerät der Lamprecht de facto nicht völlig mit dem restlosen Einverständnis der Fakultät nach Leipzig. Das ist sagen der Fall einer, wenn man so will, positiv, am Ende positiv ausgehenden Intervention des Staates. Ein anderes Beispiel ist der kleine Ministerialdirigent Studentkowski. Studentkowski hat selbst 1900, also entdeckt sehr zeitig seine Nähe zum Nationalsozialismus und hat den Plan, Professor zu werden. Und 1933 wird er also im Ministerium zuständig für die Universität Leipzig und beschließt die Einrichtung eines Seminars für politische Wissenschaften an der Universität Leipzig, der Universität aufs Auge zu drücken. Und empfiehlt sich anschließend hartnäckig als Professor für selbiges. Und nun würde man vermuten, die Durchgriffsmacht des Staates ist im Nationalsozialismus größer als im Kaiserreich. Und das scheitert an einer perfid eingefädelten Intrige von Hans Freier, der selber scharf ist auf den Lehrstuhl von Walter Götz, der mit Eintritt in das Rentenalter 1933 gleichzeitig aus der Universität hinaus komplimentiert wird. Also ein klassischer Fall eigentlich von Vertreibung im Moment der Berentung. Also insofern wird ihm der klassische Emeritus-Status verweigert, aber immerhin, es ist wohl so ein Fall von Vertreibung. Und dann sagt Freier, also ich will jetzt diesen Lehrstuhl, obwohl er Soziologe und kein Historiker ist, fädelt das alles endlos, seine endlose Geschichte, wer da alles ablehnt und wie er dafür sorgt, dass die alle ablehnen, so dass er zum Schluss übrig bleibt. Und dann kassiert er das Seminar von Studentkowski als eine gute Idee. Und Studentkowski bleibt Ministerialdirigent in Dresden und zetert 10 Jahre lang gegen die Universität Leipzig, die ihn schlecht behandelt hat. Wie soll man das in theoretischen Termini von sozusagen Nazis dirigieren Universitätsaffären oder Universität bleibt völlig sauber typologisch fassen? Ich glaube, das kann man nur als eine Form der Erfahrung nacherzählen. Und ich könnte das jetzt weitergehen, also wie der Ministerialdirigent Lange Hans Freier 1948 vertrieben hat und so weiter und so fort. Also da gibt es immer wieder wechselnde Konstellationen. Ich glaube, manchmal sind die Abwehrkräfte der Universität groß. Und zwar zum Guten wie zum Schlechten der Universität. Und manchmal sind sie geringer. Und dann ist das eben so.
Man weiß immer nie genau, ob er jetzt wirklich von der Vergangenheit spricht.
Also das heißt, dass für Sie diese Regime auch gar nicht so wesentlich sind. Und wenn Sie von Stalinisierung reden, dann ist das ein Durchgriff oder Eingriff, der ähnlich aber schon 1905 hätte stattfinden können, unter anderem Etikett.
Ja, mit Stalin 1905.
Naja,
natürlich sind das gesellschaftliche Kontexte, in denen die Universität als ein lebendiger Organismus mit inneren Kräfteverhältnissen jeweils unter Druck gerät, aber ob sie diesem Druck nachgibt oder ob sie diesem Druck etwas entgegenzusetzen hat, und zwar manchmal mit guten Gründen und manchmal, indem sie vorauseilend noch viel schlimmere Dinge anrichtet, als was ihr eigentlich vom Kontext her, also das heißt von einer konkreten Politik, die in irgendeinem Ministerium oder in einer Parteiorganisation rundherum oder wie auch immer organisiert ist, zugemutet wird, das ist, also das liegt nicht im Charakter des Regimes, sondern das liegt im Charakter sagen der Kräfteverhältnisse und der Vorstellungskraft der Akteure in der Universität.
Wir könnten das Mikrofon auch mal weitergeben, beziehungsweise wir haben da eins, ja, ein Saalmikrofon, ja. Will denn jemand, wo wir gerade von den lebendigen Kräften innerhalb der Universität
reden? Du meinst, das war jetzt zu skeptisch, jetzt erlischt hier das Interesse jetzt.
Nein, ich weiß ja nicht, ich sehe das Publikum nicht, vielleicht ist es nicht mehr lebendig.
Aber wir könnten vielleicht zur Revolution kommen, oder? Ist da irgendjemand?
Nee, es ist wieder keiner.
Ja, also Sie haben ja angefangen als Revolutionsforscher, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Ja. Das wollte ich jetzt erstmal nur feststellen.
Gegen Revolutionsforscher eigentlich.
Sowohl als auch.
Ja, mich hat interessiert, warum politische Bewegungen, die sich als revolutionär begreifen, einen so diffusen Begriff der Gegenrevolution brauchen, um allerlei Dinge anstellen zu können. Also sich selbst zum Beispiel als revolutionär zu perpetuieren. Und da ich DDR-Forschung uninteressant fand, habe ich gesagt, untersuche ich lieber die Französische Revolution.
Passenderweise erschien das Buch 1989.
Ja. Das hat aber, sagen, nur damit zu tun, dass ich schon immer irgendwie Fristen überzogen habe. Weil eigentlich sollte es im Dezember 1988 fertig sein, aber man ließ Gnade vor Recht ergehen und gab mir noch ein paar Monate. Und naja, dann ist es im Sommer 1989 fertig geworden, aber während des Schreibens habe ich natürlich keinerlei Koinzidenz mit den zeitlich parallelen Vorgängen vorbereitet. Insofern kann ich nichts dafür, dass das da passiert ist. Das war natürlich irgendwie ein Witz, dass der 200. Jahrestag der Französischen Revolution mit dem 0. der Revolution hier zusammenfiel, aber das haben jedenfalls die Franzosen nicht geplant.
Ja, und das heißt also, Revolutionsforschung war für Sie dann eine Nische, wovon man ja immer so gerne redet bei vielerlei DDR-Diskussionen.
Ach, überhaupt nicht. Mhm. Die DDR war ja eigentlich permanent mit Revolution befasst.
Ja, ja.
Und die DDR-Geschichtswissenschaft hat natürlich auch sich gefragt, was hat es mit den Revolutionen auf sich? Und nun gab es eine Distinktion zwischen Revolutionstheorie und Revolutionsgeschichte. Einige Historiker waren der Auffassung, wenn man Revolutionen historisch beschreibt, kommt man möglicherweise auch aktuellen Vorgängen besser auf die Spur, als wenn man postuliert, wie Revolutionen zu sein haben und was die Kräfte sind, die in ihnen wirken. Also eine Nische war das ganz bestimmt nicht, das war ein relativ gut beleuchtetes Podium. Allerdings, eine völlig tragische Geschichte, die ich jetzt hier kurz erzählen muss. Ich war nun der Auffassung, etwas durchaus, na, nicht Subversives, aber jedenfalls Originelles geschrieben zu haben, da über meine Konterrevolution. Und erstens lud mich zu meinem völligen Entsetzen die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, das war das offizielle Organ der DDR, des DDR-Historikerverbandes, einen Aufsatz dort zu veröffentlichen, und auf den gab es keinerlei Reaktionen. Das hat mir schwer zu denken gegeben, ob das wirklich so subversiv ist, wie ich eigentlich gedacht hatte. Aber wahrscheinlich haben die einfach bloß auch nur reingeblättert. Oder so, ich weiß es nicht. Also das ist bis jetzt für mich ein großes Rätsel. Ich wäre furchtbar gern ein Oppositioneller gewesen, der verhaftet worden wäre, weil dieser Aufsatz ist Ende 1988 erschienen. Das wäre auch nicht besonders gefährlich gewesen. Es hätte nicht so lange gedauert und es hätte mir natürlich nach der Wende eine ganz andere Position gegeben. Aber wegen der Ignoranz all der Leute, die da mit Revolutionen hantierten, ist das nichts geworden.
Aber du hast dich doch mit diesem Buch dann einigermaßen unbeliebt gemacht, oder?
Nein, das kann man nicht
sagen.
Hat
auch nicht geklappt?
Nein. Ich weiß nicht, aus abgeschlossenen Verfahren soll man nicht erzählen, aber ich fand es sehr schön. Eines der Gutachten enthielt den bemerkenswerten Satz, Der Gutachter stellt mit Erstaunen fest, dass in der Vergangenheit der Universität Leipzig Kollegen sich hin und wieder gegenseitig geärgert haben. Offenkundig hat dieses Buch dazu eingeladen, solche reflexiven Bemerkungen zu machen. Das würde ich nicht als zornerregend.
Ich wollte noch mal zu der Revolutionsforschung kommen. Sie waren nun auch in Moskau an der Lomonossow-Universität. Und können Sie mal ein kleines Stimmungsbild geben, wie das da so 87 aussah?
Ach,
muss nicht sein.
Ein Stimmungsbild. Also ein Stimmungsbild entstand immer, wenn wir den Deckel von dem Herd runtermachten und die Tiere da wegkrochen. Das wollte ich jetzt nicht erzählen, ausführlicher. Also ich geriet dahin, weil ein Kollege, der sich mit Bauerngeschichte in Frankreich im späten 18. Jahrhundert beschäftigte, hier in Leipzig eine Gastprofessur hatte und uns nach Moskau einlud. Und ich war damals noch auf der Suche nach einem Quellenbestand für meine Dissertation. Das Problem war ja, also die Idee war schon da, was das werden sollte mit dieser Konterrevolution, aber noch keine Quellen. Und das ist für einen Historiker ja ein Dilemma. Und da sagte Walter Markov zu mir, da machen wir Standortforschung. Das heißt, wir nehmen die Quellen, die da sind, und schreiben einfach darüber. Das war aber in der DDR unbefriedigend, weil es gab schlicht über diese Konterrevolution keine Quellen auf dem Territorium der begrenzten DDR. Und da erläuterte mir selbiger russische Historiker, das sei überhaupt kein Problem. In Moskau und vor allen Dingen in Leningrad wimmle es geradezu von Quellen über die französische Konterrevolution aus dem ganz banalen Grund, dass irgendwann die französischen Adligen die Schnauze voll hatten und aus Frankreich emigrierten und immer weiter ostwärts migrierten und dabei verarmten und spätestens in Russland so arm waren, dass sie ihre persönliche Habe verkauften und die nun über viele Umwege, aber im Wesentlichen durch die Sammlung der Archivalien in der ganz jungen Sowjetunion in den 20er Jahren in die dortigen Archive gelangten. Und auf diese Weise bin ich also ins zentrale Parteiarchiv der KPDSU gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne diesen Fonds der französischen Adligen. Und das war sehr nett, da gab es eine ältere Dame, die die ausländischen Fonds betreute, also die mit den Fremdsprachen und so. Und die sagte immer, ja, junger Mann, wir haben so wunderbare Sachen über Babeuf und utopischen Kommunismus, warum interessieren Sie sich denn für diese Reaktionäre? Aber ich habe insistiert und habe das dann auch gekriegt und übrigens ein wunderbares Mittagessen in diesem Archiv immer, das soll man auch nicht unerwähnt lassen. Und insofern ging das mit der Arbeit dort ganz friedlich. Politisch war das eine ganz irre Zeit, denn ich kam aus der DDR, in der alle große Hoffnungen in Gorbatschow setzten und gelangte in ein Land, das völlig desillusioniert über Gorbatschow war. Versuchte dort immer meine russischen Freunde davon zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee wäre, sich pro Gorbatschow zu engagieren, was die gnadenlos naiv fanden und mich mit in die Kirche nahmen. Als ich dann wieder zurückkehrte und hier versuchte zu erklären, dass das mit dem Gorbatschow vielleicht doch nicht so viel Unterstützung am Ursprungsort selbst hätte, hielt man mich hier wiederum für einen Reaktionär, der mit Hager nicht tapezieren wollte. Das war damals so ein Spruch, dass Kurt Hager sagte, wenn andere tapezieren, müssen wir noch lange nicht neu vorrichten. Das war die Absage an gorbatschowsche Reformpolitik. Insofern waren das so gespaltene emotionale Wahrnehmungen. Geht das? Emotionale Wahrnehmung? Nee, ist schlecht. Ne?
Es ist ambivalent.
Ja. Und und dann war das, also wenn sie sagt, ich wäre an der Lomonossow-Universität gewesen, das stimmt ja gar nicht. Ich bin den ganzen Tag in Moskau mit der Metro rumgefahren.
In Ihrem Lebenslauf steht das anders.
Ja, man kann ja nicht reinschreiben, 6 Monate Metro fahren Moskau. Nein, das Problem war, dass es in Moskau schlicht alles an westlicher Literatur gab, was dieses Land nicht bot, im Primär aus sagen Devisenmangel. Also ich wollte ja gar nicht schlimme ideologische Kontrabande lesen, sondern bloß so Monographien über die Sozialgeschichte des frühen 18. Jahrhunderts in Frankreich, die aber hier nicht vorrätig waren. Du weißt wahrscheinlich, ein Lied von diesen Lücken zu singen in der UB.
Ja, da schon, aber mir wurde immer gesagt von Leuten, dass in der DB natürlich alles da war.
Ja, ja, nur eben nur die Sachen auf Deutsch, wohingegen die französischen und englischen und sonstigen Sachen eben da nicht vorrätig waren. Also sauste ich früh um 9 an den Kopierschalter in der einen Bibliothek und sagte, da hätte ich gerne alle diese Kopien, ich komme in 3 Stunden wieder, sauste zur nächsten Bibliothek und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass ich irgendwie, ich glaube, 80 Kilo Kopien nach Leipzig transportiert habe. Das ist mir dann ein zweites Mal zum Verhängnis geworden, als ich das erste Mal in Frankreich war und dort alle Bücher kaufte, deren ich habhaft werden konnte, weil ich glaubte, das geht nicht lange gut mit dieser offenen Mauer. Und als ich nach Leipzig zurückkam mit diesen Koffern voll Bücher, war irgendwie die Straßenbahn ausgefallen. Und wer weiß, wie weit es vom Hauptbahnhof bis nach Möckern raus ist, der weiß, wie teuer mir diese Bücher geworden sind. Jedenfalls habe ich da irgendwie gelernt, man muss auch mal ein Buch lassen können.
Also Sie schreiben dann irgendwann nochmal was über die Bedeutung von Verkehrsmitteln für die historische Forschung.
Ja.
Ja, da gibt es von Marc Auger das schöne Buch Un ethnologue dans le métro. Mhm. Vielleicht könnte Sie das inspirieren.
Okay.
Ich habe noch 2 Themengebiete. Und zwar würde ich ja gerne was über das, ja, Bereiche darf man nicht mehr sagen, über das Zentrum für höhere Studien wissen, was mich immer schon sehr amüsiert hat. Aber ich weiß nicht, ob das Tabu ist. Da sind jetzt beide beteiligt deswegen. Und das Zweite wäre halt das, was ich so wahrgenommen habe, die Sachen, die Sie jetzt zwischen Deutschland, Frankreich machen und dergleichen. Hast du noch was anderes?
Nein, das reicht schon.
Gut, also ich habe mich sehr... Ich habe mich lange sehr amüsiert, als noch die Institute am Brühl waren. Da war dieses Zentrum, glaube ich, immer im 5. Stock, ne? für höhere Studien oder im 4. Und wir waren die Germanisten im 8. Und ich habe mich immer gefragt, was sind bloß höhere Studien und machen wir hier niedere Studien? Und was ist das überhaupt für ein Institut?
Du doch was.
Das Zentrum für höhere Studien, das kannst du ja dann gleich korrigieren, ist gegründet worden von Professoren der, oder auf Initiative von Professoren der Universität entstanden, als Idee, sozusagen eine Fakultät, eine eigene Fakultät nicht einer Wissenschaft zu widmen, sondern, sagen wir mal grob, der interdisziplinären und internationalen Zusammenarbeit und vor allen Dingen der Projektforschung. Das war, glaube ich, die ursprüngliche Idee. Ich glaube, Kurt Nowak stand auch dahinter. Und als solches hat es bis heute überlebt und wie wir aus jüngsten Anzeichen zu deuten wissen, wird auch weiterhin überleben. Oder jedenfalls hoffen wir das. Also ich rede jetzt auch ein bisschen pro domo, weil ich jetzt gerade der Sprecher des Frankreich-Zentrums bin, was ein Zentrum ist in diesem Zentrum für höhere Studien, was eben mehrere Zentren hat. So, ja. Aber ohne den Geschäftsführer, Matthias Middell, wäre dieses ganze Zentrum für höhere Studien sowieso nicht so lange so erfolgreich existent. Da finden also Forschergruppen statt, da fanden auch Sonderforschungsbereiche statt und da findet alles Mögliche statt. Es gibt eine ausführliche Homepage, die darüber informiert und darauf sollte man jetzt es vielleicht beschränken.
Man würde in einer Talkshow jetzt ganz hartnäckig nochmal auf das eigene Buch zurückkommen. Dort ist die Rede davon, dass bereits nach dem Ersten Weltkrieg und dann vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Historiker der Meinung waren, man müsse etwas wie die École des Hautes Études in Frankreich auch in Deutschland haben. Das heißt, einen interdisziplinären Verbund oder so etwas wie Center for Advanced Study wie in Amerika. Und wie sehr sagen dieser Wunsch nach einer Institutionalisierung, die hilft, ein paar Verkrustungen in der deutschen Universität zu überwinden, verschüttet ist, zeigt, wie schwer es offenkundig ist, die deutsche Übersetzung der höheren Studien hier zu etablieren und dass das sagen zu so einer Art Superiorität und Inferioritätsfantasie führt. Das ist sicher nicht der Fall. Aber ansonsten ist sagen den Ausführungen des geschätzten Direktors natürlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Und die andere Frage ging um Frankreich.
Ja, die würde ich ein bisschen ausdehnen. Also jetzt gerade der Vergleich, der vorher angesprochen worden ist, DDR, Russland oder so weiter, als jemand, der tatsächlich in anderen Ländern, jetzt gerade in Frankreich und in den USA, so ein bisschen Beobachtungen macht im Lehr- und Forschungsbetrieb, da würde mich das interessieren, was ist so toll an Leipzig? Oder was könnten wir von anderen lernen?
Siegen.
Da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Also
es geht jetzt um emotionale Wahrnehmung. Ein rationales Urteil würde ja wieder zu lange dauern.
Das heißt ja nur, dass es schnell gehen soll.
Genau.
Also ich glaube, dass zunächst mal, also lass mich einen Umweg machen, um diese erste Frage zu beantworten. Ich saß 1991 in Besançon in einem Hotel, eingeladen zu einer an sich völlig nichtssagenden Tagung beim Frühstück und begegnete einem Kollegen, der mir quasi das Programm von Lamprecht vortrug. Also diese Geschichte, der Wettbewerb im 20. Jahrhundert wird der kulturellen Aneignungsfähigkeit sein. Das hieß dann auf Französisch Transfert culturel. Und das fand ich natürlich völlig faszinierend und habe gesagt, also da lass uns mal was gemeinsam machen. Und das beantwortet vielleicht partiell jedenfalls deine Frage. Was ich an Leipzig so faszinierend finde, ist, dass Leute auf diesen Spruch hin sofort kommen. Und sagen, also an der Stadt ist irgendwas, das macht Spaß, hierher zu kommen, das ist interessant. Wir kommen nicht für immer, aber mal vorbei und mit denen kooperieren, klingt interessant. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, nee, mit dem Kaff nicht oder nein, da sind nur blöde Leute oder sowas. Das heißt, es gibt eine gewisse Faszination, für die wahrscheinlich die Lebenden nicht viel können, die aber sagen ein lang aufgebautes Image in sich trägt. Und jeder, der hier vorbeikommt, glaubt erstmal Komplimente machen zu müssen. Die Stadt sei sympathisch, so übersichtlich im Inneren, also dieser kleine Innenstadtring und so. Also das gehört jetzt alles schon zu Materialisierungen dieser Anziehungskraft. Ich glaube, was wir lernen können von anderen, also das wäre jetzt die Variation auf diese erste Feststellung. Andere sind auf wesentlich weniger viel mehr stolz. Vielleicht könnte uns das helfen, eine Position zu kriegen, die uns noch kooperationsfähiger macht. Aber da sind die Lebenden ja dann wieder gefordert.
Das ist jetzt schon so schlusswortwürdig. Wenn aus dem Publikum nicht noch der eine oder andere Arm sich reckt und die eine oder andere Frage gestellt werden möchte, wenn das jetzt nicht der Fall ist, das kann man ja auch noch informell am Dresen geschehen, wohin wir jetzt das Geschehen verlagern. Vielen Dank, Matthias Medell.
Ich danke euch.